ist das Thema seit letzter Woche dieser Predigtreihe. Ihr seht, der zweite Stern ist bei der zweiten Thematik drunter gekommen. Letztes Mal ging es ja darum, wie aus Überzeugung Menschen, die unsere Freunde, Bekannte, Verwandte sind, ja, wir zu einer Erfahrung, einem Erlebnis mit Jesus, wie wir dazu beitragen können und ihnen dabei helfen können. Einen Weg zu bauen zur Quelle der Liebe, der Hoffnung und der Versöhnung. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam erfahren, dass das klappt, dass das funktioniert, dass Menschen, die uns wichtig sind, wirklich Schritte machen können, eine positive Lebensveränderung erleben, wieder aufatmen können, wie wir es gerade gesungen haben, wieder zu sich selbst finden und zu Gott. Es geht also darum, eine Brücke zu bauen. Letztes Mal war schon das Angebot, und das steht auch heute noch, wer das noch nicht gemacht hat, hinten am Ausgang steht dieser kleine Teller, da sind Zettel drauf, und da kann man bis zu 3 Namen eintragen von Menschen, denen ja, man Zeit widmen möchte, und zwar 1 Minute Gebet am Tag, für die man beten möchte, dass sie diese Erfahrung machen, wieder aufatmen zu können. Eine Brücke zu werden, eine Brücke von uns und unseren Erfahrungen hin zu Jesus. Dass wir eine Brücke sein können, wir alle, jeder von uns. Und das ist erfahrungsgemäß ja nicht immer so leicht. Da gibt es Situationen, da finden wir einfach die Worte nicht. Wir spüren, es wäre vielleicht dran, was zu sagen, aber dann hat man es doch nicht gemacht. Oder die inneren Bedenken, die da manchmal aufkommen, wenn man versucht, vom Glauben zu erzählen. Was wird das beim anderen wohl auslösen, wenn ich das jetzt sage? Wird es ihn oder sie verschrecken? Ist vielleicht sogar unsere Freundschaft in Gefahr, wenn ich jetzt zu sehr, zu übergriffig und zu christlich da umherrede? Oder manchmal fehlen einfach auch die richtigen Worte. Und dann ist plötzlich die Situation der Möglichkeit schon wieder vorbei. Tja, manchmal ist es nicht so leicht, das weiterzugeben, von der guten Nachricht zu erzählen und davon zu berichten, wie es geht. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, heißt es in einem Lied. Manchmal, wenn ich das Lied singe, denke ich mir, doch, das kann ich ganz gut. Ich kann ganz gut schweigen von dem, was er getan hat. Meistens eher als zu erzählen von dem, was er getan hat. So ganz stimmt das Lied nicht immer, jedenfalls für mich nicht. Vielleicht ist das bei euch ja auch so. Und manchmal gibt es eben vielleicht auch die Situation, wo man sich denkt, ich kann das einfach nicht. Ich habe gehört, wie man es machen soll, aber irgendwie ist das nicht meins. Das passt einfach nicht zu mir. Da ist der, der immer auf Fremde zugehen kann und schon nach dem 3. Satz bei Gott, bei Jesus, Vergebung und Versöhnung angekommen ist, dem einen oder anderen, dem liegt das gar nicht. Die spannende Frage also ist, wie kann das eigentlich gelingen, eine Brücke zu Jesus, von Jesus zu unseren Freunden zu bauen, die über uns führt? Und ich möchte heute euch ein bisschen mit hineinnehmen in die Gedanken dazu, wie das möglich sein könnte. Keine Patentrezepte an die Hand geben, das wird es nicht geben, sondern ganz persönlich nachzugucken, wie es funktionieren kann. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und zwar so mit dir zusammen. Und zwar so, wie es dir entspricht. Ich weiß nicht, ihr werdet euch wahrscheinlich auch erinnern, so vor 25, 30 Jahren war es in meiner Heimatgemeinde üblich, dass alle 3 Jahre das Thema Evangelisation ganz groß wurde, in der anderen Zeit nicht wirklich, aber dann, wenn diese ganz bestimmte Woche, die von außerhalb vorgegeben war, mit Themen, mit Input, mit Übertragung und per Video dargestellt wurde. Eine evangelistische Großveranstaltung. An sich nichts Schlechtes, überhaupt nichts gegen zu sagen. Das Problem war nur, dass ich später erst bemerkt habe, dass wir als Gemeinde und als Mitglieder aus verschiedenen Dörfern und Städten kamen. Die meisten hatten, seitdem sie Christen geworden waren, das war schon in jungen Jahren, fast gar keinen Kontakt mehr zu Menschen, die keine Beziehung zu Gott und Jesus hatten. Und sie waren oder wir waren in vieler Hinsicht eine exklusive, fromme Gruppe. Aber nun, alle drei Jahre, zu diesem ganz bestimmten Zeitpunkt, an dieser ganz bestimmten Woche, hatten wir eben die Hoffnung, dass Menschen mit diesen Abenden, die angeboten wurden, eine Beziehung zu Jesus aufbauen konnten, ihn kennenlernen konnten. Das heißt also, irgendwie musste man ja nun Menschen einladen. Denn wir wollten das ja nicht nur für uns machen. Jedenfalls war das so der Hintergedanke. Plakate wurden also in der Stadt aufgehängt, Zeitungsannoncen wurden geschaltet, Flyer lagen in Geschäften aus, manche verteilten sogar Flyer auf dem Wochenmarkt, allerdings ohne mit denjenigen ins Gespräch zu kommen. Das Ergebnis war ernüchternd. Die Stühle waren immer gut gefüllt, ja. Aber meist mit denen, die schon zur Gemeinde gehörten oder die aus anderen Gemeinden kamen, die diese Abende eben nicht veranstalteten. Und beim Einladen, ja, waren manche Leute, die das entgegennahmen, freundlich und sagten vielleicht auch höflich, eine tolle Sache, eine gute Sache, ich schaue mal, ob ich Zeit habe. In den allermeisten Fällen schon eine Absage der ganz höflichen Form. Aber sie kamen fast nie, sehr, sehr wenige, noch nicht mal an einer Hand abzuzählen, die an 7 oder 8 Abenden dabei waren. Als wir das ausgewertet haben, war das so ein bisschen nach Jahren auch, als wir auch im Studium drüber gesprochen haben, so ein bisschen wie alle drei Jahre holten wir den Evangelisationshammer raus und versuchten dann mit Brachialgewalt an 7 oder 8 Tagen Menschen die gute Nachricht weiterzugeben, an den anderen Tagen eben nicht. Ein kräftiger Rundumschlag, das Rettungsangebot Jesu weiterzugeben. Und in den Abenden war es ja auch immer sehr lautstark, manchmal doch sehr mit Gewalt, zumindest stimmlicher Gewalt, wie die gute Nachricht weitergegeben wurde. Heute denke ich, dass viele Menschen wirklich gerne Jesus kennengelernt hätten, aber mit dieser Art des Evangelisationshammers nichts anfangen konnten. Die wollten nicht bekehrt werden. Und das war ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, unser Ziel. Wir wollten Menschen bekehren. Die sollten an diesem Abend die Verbindung aufnehmen. An einem ganz bestimmten Punkt, zu einer ganz bestimmten Zeit, kam der Aufruf, sich jetzt zu entscheiden, nach vorne zu kommen, das Gebet zu sprechen und dann sozusagen sich in die Reihe derer, die erlöst sind, einzureihen. Manchmal mit Frohbotschaft, manchmal mit Drohbotschaft, die Liebe Gottes anzunehmen. Die rettende Liebe. Und ich glaube, dass es für viele abschreckend war, weil es nur einen ganz bestimmten Stil verfolgte, um zu evangelisieren. Andere wünschten sich vielleicht was ganz anderes. Auch wenn das Programm unglaublich ausgefeilt war. Große Chöre, super professionelle Bands, tolle Interviewgäste, es war alles dabei. Aber es war doch nur der eine Stil. Und ich möchte mal ein bisschen die Weite rausholen, was eigentlich auch noch alles hätte sein können, was wir damals auch alles hätten machen können, um nicht nur in dieser einen Richtung des Hammers voranzugehen. Nämlich, dass es da noch viel, viel mehr gibt, wo man viel breiter hätte streuen können, um dann noch mehr Menschen eigentlich zu erreichen. Und deswegen verbanne ich jetzt mal den Hammer aus unseren Gedanken. Wie es mir entspricht. Es ist ja nun mal wirklich ein Problem, das gebe ich gerne zu. Viele würden ja gerne den Nachbarn, die Freunde, die Verwandten so begleiten, dass sie Jesus kennenlernen. Und viele empfinden aber auch, dass diese Mission mit dem Vorschlaghammer nicht die richtige ist. Wie kann das funktionieren? Eine tolle Formel, die ich finde, die in der Schweiz erdacht wurde, lautet MGW gleich SDS. Maximale geistliche Wirkung, dadurch, dass du selbst bist und nicht irgendwas machst, was nicht dir entspricht, was überhaupt nicht zu deiner Begabung gehört, sondern dass du maximal das rausholen kannst, wenn du das tust, was du wirklich auf dem Herzen hast. Deswegen steht ja auch in Psalm 139, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Wir sind also nicht eine Armee von identischen Menschen, die alle an einer Großveranstaltung mitwirken sollten, sondern ganz eigene Begabungen und Ideen mitbringen, unterschiedliche Charaktere, Begabungen, Fähigkeiten, die einzusetzen sind. Nicht nur ein paar von uns sind Gott gut gelungen, sondern jeder und jede ist Gott sehr gut gelungen. Wir dürfen, können und sollen diese Vielfalt Gottes, die er in uns hineingelegt hat, ausleben. Und das bedeutet genauso für die Evangelisation oder Mission, dass wir diese unterschiedlichen Fähigkeiten dort genauso nutzen sollten, um die Liebe, diese Botschaft Gottes, dass Jesus uns retten kann, in die Welt zu bringen. Und ich glaube, dass das genau das Richtige ist, nämlich dass, wenn wir das umsetzen, was in uns drin ist, dann entfalten wir wirklich die maximale, ja, geistliche Wirkung, wie es in der Gleichung heißt. So wie gerade am Anfang in dem Anspiel. Drei ganz unterschiedliche Personentypen erleben ein und dieselbe Situation, aber handeln völlig unterschiedlich. Aber keine der Handlungsweisen der einzelnen Personen ist ja schlecht, sondern es ist gerade wichtig, dass eben einer losgeht und Sachen zusammensucht, während der andere sich im Gespräch und Gedanken macht und miteinander im Austausch befindet. Ganz individuell. Und wie ich schon sagte, gibt es nicht nur die eine Form, den einen Stil. Und dafür habe ich euch mal ein paar Sachen mitgebracht, die hier auf dem Tisch stehen, die das ein bisschen veranschaulichen sollen. Da haben wir zunächst einmal eine Flasche Wein. Dann eine Geldkassette. Ein Marmeladenglas. Die gute alte Dose. Eine Flasche Bier. Und ein Hämmerchen. Das sind nur Beispiele für einige unterschiedliche Stile, Begabungsstile im Bereich der Mission und Evangelisation. Und mit denen, die möchte ich mal mit euch durchgehen. Viele Menschen, die wir kennen und die um uns herum leben, sind mit diesen Dingen eigentlich ganz gut zu vergleichen. Denn nicht nur wir sind unterschiedlich in unseren Begabungen, sondern auch die Menschen, die wir kennen, mit denen wir leben, für die wir uns eigentlich wünschen, dass wir sie erreichen, brauchen ganz unterschiedliche Dinge, damit sie erreicht werden, damit sie sagen können, ja, ich will meine Sorgen auf ihn werfen, dass sie das annehmen können. Und deswegen mal ein paar unterschiedliche, verschiedene Stile vorzustellen, um euch herauszufordern, mal zu entdecken, wo würdest du dich eigentlich einordnen? Was wäre dein oder was ist dein Stil? Vielleicht ja aber auch ein Mix. Was passt zu dir? Da ist zunächst einmal der beziehungsorientierte Stil. Den vergleichen wir mal mit der Weinflasche. Und dazu brauchen wir natürlich auch einen Öffner. Wenn das der Freund, die Freundin, ein Bekannter, eine Verwandte ist, dann geht es darum um den beziehungsorientierten Stil. Nämlich der Stil, Beziehungen zu pflegen. Und wenn man Beziehungen pflegt, vielleicht auch mal eine Flasche Wein gemeinsam zu öffnen. Um ihn zu öffnen, braucht man ja den Korkenzieher draufzusetzen und dann langsam in den Korken hineinzudrehen, immer tiefer zu kommen. Und das passt genau zu dieser Beziehungsorientiertheit. Man kann das nicht mit einem Mal aufsetzen, jetzt schon die Flasche öffnen. Das wird nicht funktionieren, sondern man muss sich Zeit nehmen, den Korken so weit in den Korken einzudringen und vorzudringen, dass eine Beziehung aufgebaut wird, bevor überhaupt eine Öffnung stattfindet. Das fällt nicht einfach vom Himmel, so eine Beziehung, sondern muss nach und nach aufgebaut werden. Vielleicht nicht nur mit einer Flasche Wein, vielleicht sind da einige mehr notwendig, bevor überhaupt das Gespräch in diese Richtung, ja, eine Öffnung dafür da ist, eine Offenheit da ist. Dass, wie man beim Wein sagt, der Wein atmet und der Mensch sagen kann, ja, so langsam kann ich das annehmen, was du mir sagst. In der Bibel ist das zum Beispiel ein Matthäus. Der lebt diesen beziehungsorientierten Evangelisationsstil, der auch Levi genannt wird. Ein Zollbeamter, den viele, viele Menschen kannten in der Stadt. Und er hatte vor allem Anschein nach auch noch viele enge Freunde. Dann lernt er eines Tages Jesus kennen und diese Beziehung verändert ihn. Macht aus ihm keinen komplett anderen Menschen, aber doch mit einer Veränderung, die wichtig ist. Und er ist so begeistert, dass er sagt, Mensch, diesen Jesus, den will nicht nur ich, sondern den möchte ich auch, dass meine Freunde den kennenlernen. Und was macht er? Er lädt ein zu einer Party. Eine Jesus-Party von Matthäus mit Essen, mit Getränken und vielem anderen, was dazugehört. Und er lädt zu dieser Party alle seine Freunde und Bekannten ein und natürlich auch Jesus. Matthäus versucht also nicht mit Argumenten Jesus schmackhaft zu machen, sondern er hatte weiterhin Gemeinschaft mit ihnen, mit diesen Menschen, lud sie ein und unterhielt sich mit ihnen. Lebte intensive Beziehungen und Freundschaften, schaffte Vertrauen. Und weil Vertrauen da war, konnte er auch nach und nach Jesus seinen Freunden näher bringen. Menschen, die diesen Stil haben, sind oft warmherzige Persönlichkeiten, das sie sehr sympathisch macht, mit denen man gern zusammen ist, solche, die sehr kontaktfreudig sind, die sich für andere interessieren und im Supermarkt manchmal kaum zum Einkaufen kommen, weil sie von einer Ecke an die andere wieder jemand Neues treffen und ein kurzes Schwätzchen halten. Das steht in der Bibel zu Matthäus oder Levi. Er gab ein großes Festessen in seinem Haus, daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen